Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wann habt ihr das letzte Mal körperlichen Schmerz empfunden? Schmerzen, viele von uns kennen es ja vor allem vom Zahnarzt. Aber was passiert eigentlich bei Schmerz? Wozu sind Schmerzen vielleicht auch gut? Was können starke körperliche Schmerzen mit uns machen und wie werden wir die auch wieder los? Schmerz, das ist unser Thema heute beim Ab 21 Podcast. Wir haben mit Dagi gesprochen und die hat regelmäßig so starke Schmerzen, dass sie sagt, sie selbst ist dann ganz Schmerz. Also da ist dann nicht mehr viel anderes und da muss sie einfach nur durch. Was Schmerz macht, wie er wirkt, das lassen wir uns von Schmerzexperten und Therapeuten erklären. Und beim Stichwort Schmerzmittel, da müssen wir natürlich auch in die USA blicken, wo Schmerzmittel für katastrophale Zustände gesorgt haben und immer noch sorgen dafür, dass der nationale Notstand ausgerufen wurde. Wir fragen uns, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und kann uns sowas auch in Deutschland passieren? Auch hier werden immer mehr Schmerzmittel verkauft. Ab 21, der Podcast, mein Name ist Utz Dreger. Schmerzen kennen wir so oder so. Heute wollen wir mal drüber sprechen.
Deutschlandfunk Nova.
Es tut weh. Die Finger an der glühend heißen Herdplatte, wenn man die da drauf tut. Das tut einfach total weh. Es kann auch wehtun, eine harte Herbstgrippe. Oder manchmal tut auch der Kater am Sonntagmorgen weh. Schmerzen, die haben wir alle mal. Aber es gibt Menschen, die haben halt regelmäßig Schmerzen und noch ganz andere Schmerzen jetzt wirklich als, sagen wir mal, Wehwehchen, die viele von uns vielleicht auch so kennen. So jemand mit echten Schmerzen ist Dagi aus Tübingen. Sie hat Migräne, das heißt ein- oder zweimal im Monat, 3 Tage lang richtig Kopfschmerzen, aber nicht einfach nur Kopfschmerzen, wirklich Migräne. Ich habe sie mal gebeten, das für jemanden zu beschreiben, der wie ich selbst keine Migräne kennt, wie das ist.
Also wenn die Migräne ausbricht, ist es ein Schmerz bei mir, der auf mein Auge drückt und dann äußerlich erkennt man das, weil mein Auge sich verengt, rot wird und tränt. Aber eigentlich beginnt die schon früher durch Sinnesbeeinträchtigungen und ja, meine Laune verändert sich total.
Und diese Sinnesbeeinträchtigungen, die du da schilderst, das sind dann auch schon Schmerzen oder ist das sozusagen, gehört das zum Gesamterscheinen?
Es gehört zum Gesamterscheinen. Also es fängt an mit so einer gewissen pessimistischen Haltung. Auf einmal ist alles schlecht und schlimm und dann kann es manchmal sein, dass ich Gerüche viel sensibler wahrnehme oder viel empfindlicher Licht gegenüber bin und dann fängt die Schmerzphase an. Also die Schmerzen sind erst sozusagen der zweite Teil. Das erste sind eine Beeinträchtigung der Sinne.
Und in welchem Zeitraum muss man sich das vorstellen? Also du merkst die ersten Anzeichen schon, okay, jetzt kommt dann wieder diese Schmerzwelle auf mich zu, weil ich merke, meine Stimmung kippt und so weiter. Wie lange kündigt sich das an?
Ganz unterschiedlich, 1 bis 2 Tage kann meine Stimmung schlecht sein und dann bricht die Schmerzphase aus. Also
und du beschreibst die Schmerzphase, es drückt aufs Auge, das kann man sogar auch sehen. Ist das nur ein Auge?
Ja, genau. Also Migräne heißt ja, es kommt von Semikräne, ist also nur eine Gehirnhälfte immer betroffen und bei den meisten Leuten, die Migräne haben, immer dieselbe Seite. Bei mir ist es immer die rechte Seite und immer das rechte Auge.
Und der Schmerz selber, es ist natürlich schwer zu beschreiben, aber ist das eher was Klopfendes, was Hämmerndes, Stichtes? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist wie so, also bei mir fühlt es sich oft so an wie so ein Hammer, der von innen gegen mein Auge drückt und schlägt und ja, ganz brutal irgendwie, ja.
Wie lange hält das an?
Das kann bis zu 3 Tagen anhalten. Also nicht, dass der Schmerz dann dauerhaft so ist. Das ist dann in so Wellen, dass es mal ganz akut ist und dann muss ich mich übergeben und dann ist es wieder besser oder durch Schlafen merkt man es halt auch nicht. Ja.
So. Dieses Übergeben, ist das, weil dann der Schmerz so weit überhand genommen hat, dass dein Körper quasi in dem Moment einfach die Kontrolle verliert? Oder wie entsteht das? Weil dir einfach noch parallel übel wird?
Biologisch genau kann ich es leider nicht sagen, aber also die Venen drücken dann so auf die Nerven, dass das irgendwie im Magen und überall dann zu Übelkeit führt.
Aber es fühlt sich so an, als wirst du einfach vom Schmerz übernommen, so verstehe ich das jetzt zumindest.
Ja, genau. Ich bin dann ganz Schmerz, ja.
Du bist ganz Schmerz, das ist ja mal eine Aussage, aber das heißt, dann ist auch mit dir nichts mehr, ne? Also du liegst dann wahrscheinlich in der Ecke oder im Bett vielmehr.
Ja, genau. Und
Ansprechbar?
Ja, zwischendurch schon. Also ich bin schon ansprechbar, aber es ist alles unglaublich anstrengend.
Und was machst du dann? Was passiert dann in dir? Bist du da ganz konzentriert bei irgendwas, an dem du dich festhältst, dass die Zeit vergeht? Oder gilt es nur von Moment zu Moment einfach da durchzukommen? Wie gehst du damit um?
Es ist oft dann so eine negative Gedankenspirale, die sich dann, die nicht enden will. Und ja, dann tauchen manchmal also ganz unterschiedliche Gedanken eben auf und die wird man dann nicht mehr los oder ich werde sie dann nicht mehr los für diese 3 Tage und dann, wenn man das überstanden hat, ist alles wieder, ja, wie bereinigt, so tabula rasa, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen.
Ich habe Dagi gefragt, welche Strategien sie heute hat, um mit dem Schmerz umzugehen.
Also ich habe zeitweise mal ziemlich viel Sport gemacht und dann hatte ich das viel weniger. Also viel Ausdauersport, aber das ist so im Alltag total schwer eben zu integrieren, weil es muss viel Sport sein bei mir. Und dann habe ich Triptane mal 2-3 Mal ausprobiert. Das sind eben sehr krasse Schmerzmittel für Migränepatienten und Patientinnen. Und die helfen aber auch nicht unbedingt, die verschieben nur die Schmerzphase oder den Ausbruch der Schmerzphase. Und man muss sie zum richtigen Zeitpunkt nehmen und das ist eben schwer zu erwischen.
Da gibt es ja ganz viel auf dem Markt, wo man dann immer so hört, ja, für den richtigen Schmerz das richtige Mittel. Bist du da so aufgeschlossen, dass du sagst, Hauptsache weg mit dem Zeug, ich würde noch mehr ausprobieren? Oder hat es einen guten Grund, dass du jetzt eigentlich bis jetzt nur von diesen Triptanen, dass du eigentlich nur damit Erfahrung gesammelt hast?
Ja, also eigentlich denke ich, ich sollte mein Leben auf eine gewisse Weise ändern oder meine Haltung zu den Dingen. Und ja, also für mich ist es keine Lösung, jetzt Schmerzmittel zu nehmen. Ich habe das probiert und es hat für mich, also es war wenig erfolgversprechend, diese Triptane zu nehmen. Es hat eben den Schmerz nur verschoben und hat mich dann irgendwie so in eine andere Blase gesetzt und ja, also für mich ist es keine Lösung, jetzt mit Schmerzmitteln da dran zu gehen, sondern eher mit einer Änderung meines Alltags so.
Dass du den so baust, dass du damit einfach klarkommst, dass das dir hin und wieder passiert.
Genau, ja. Oder es gibt eben natürlich Möglichkeiten, Strategien, wie der Schmerz weniger wahrscheinlich ausbricht. Bestimmte Lebensmittel, ein ganz routinierter Alltag, also es sind Sachen, die mir helfen, damit es nicht so oft ausbricht.
Und da tastest du dich langsam ran?
Ja, ich probiere immer wieder neue Sachen aus, genau. Also so alltagsroutinemäßige Sachen.
Mhm. Wenn du da so vom Schmerz vereinnahmt wirst, dann musst du ja wahrscheinlich hin und wieder auch einfach Dinge absagen und stehst der Gesellschaft nicht mehr in der normalen Funktion Dagi zur Verfügung. Wie reagieren die Leute da drauf? Gehst du damit offen um?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich besonders offen damit umgehe. Ich will auch nicht sagen, dass ich es tabuisiere, aber ich wähle doch schon aus, wem ich davon erzähle, weil in dem Beruf, in dem ich tätig bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich offen damit umgehen kann. Und im Privatleben.
Magst du offen damit umgehen, welcher Beruf das ist?
Ja, ich bin Lehrerin.
Ah.
Genau, und ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierungspräsidien oder der Staat dem besonders aufgeschlossen sind, ja.
Dass du da so eine chronische Erkrankung hast.
Genau, und dass ich dann eben alle 4 Wochen immer mal wieder ausfall. Das ist in dem Beruf nicht, ich würde mal sagen, nicht erlaubt oder nicht gern gesehen.
Okay, verstehe. Also probierst du das sozusagen so zu handhaben, dass es einfach irgendwie passiert und integrierst es in deinen Alltag, ohne dass es zu publik wird?
Ja, genau. Also im Freundeskreis, klar, die Leute wissen das und mittlerweile mache ich auch oft schon einfach keine Termine mehr aus, sondern lasse alles offen, um ja mich keinem Stress auszusetzen, weil es eben für mich ein Stressfaktor ist, Termine einhalten zu müssen in der Freizeit, ja.
Ganz zum Schluss nochmal die Frage, kennst du irgendeinen vergleichbaren Schmerz oder hast du andere Schmerzerfahrungen gemacht auch noch?
Mir fällt jetzt nur der Geburtsschmerz ein. Ist auf jeden Fall auch ein Schmerz, aber ganz andere Natur. Also ja, viel physischer und der Migräneschmerz ist nochmal viel psychischer. Also ich fühle mich da mehr ausgeliefert.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wir haben gerade von ihr gehört, von Dagi. Aber sie wird mit ihrem Beispiel ja so oder so nicht allein sein. Ihr kennt das ja vielleicht so oder ähnlich. Dagi hat heftige Schmerzen. Die hat diese Schmerzen ein Leben lang regelmäßig. Migräne, super intensive Kopfschmerzen mit Nebenwirkungen. Stellt sich die Frage, wie kommt das eigentlich? Was passiert genau im Körper, was passiert im Gehirn, wenn wir vor Schmerzen jaulen und mit den Zähnen klappern? Jan-Peter Jansen, der leitet das Schmerzzentrum Berlin und erklärt uns die Basics zum Thema Schmerzen. Ich habe ihn gefragt, wenn ich mir jetzt selber mit dem Hammer auf den Daumen schlage, das könnte schon ein sehr fieser Schmerz sein, was passiert dann in meinem Gehirn?
Erstmal passiert aber natürlich was im Finger. Der Finger wird jetzt von dem Hammer getroffen. Das ist eine für unseren Körper bedrohliche Situation. Und da haben wir genetisch den Code, dass dann bestimmte Substanzen ausgeschüttet werden, die die Nerven reizen und das ins Gehirn melden. Und zwar auf so schnellem Wege, dass man erst 0,3 Sekunden später begreift, oh, da habe ich mir jetzt mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Und das soll der Körper lernen, nämlich in Zukunft zu vermeiden. Denn wenn man sich laufend mit einem Hammer auf den Daumen haut, hat man ja ein Problem.
Das ist vollkommen richtig.
Und das soll so sein, weil man lernt dann, pass mal auf, wenn du die Bewegung koordinierst, haust du dir vielleicht nicht mehr mit dem Hammer auf den Daumen. Das fördert also Lerneffekte, die so eine Zustände vermeiden sollen.
Mhm.
Das ist der akute Schmerz und das ist auch die wichtigste Unterscheidung zwischen akut und chronisch. Der akute Schmerz gehört zum protektiven System, der schützt unseren Körper.
Und der chronische Schmerz?
Der verliert eben diese Warnfunktion. Das heißt, man kann sich vorstellen, ist wie so ein, der akute Schmerz ist wie ein Blaulicht auf dem Auto und das schaltet man von innen an. Und wenn das Auto jetzt aber zu alt ist und schon über zu viel Kopfsteinpflaster erfahren ist, dann sind die Kabel brüchig und dann gibt's irgendwann Kurzschluss und dann geht das Blaulicht von alleine an, obwohl gar kein Notfall ist. Und so kann das schmerzverarbeitende System auch im Rahmen von Alterungsprozessen oder von angeborenen Veränderungen quasi Schmerz produzieren, ohne dass noch ein Auslöser da ist. Dann wird der Schmerz chronisch und ist damit eine eigenständige Krankheit.
Aber nur um das richtig verstanden zu haben, chronische Schmerzen können dann sozusagen auch Phantomschmerzen sein. Aber manchmal auch Schmerzen, die tatsächlich einfach auch aus gutem Grund stattfinden. Also die reale Schmerzen sind trotzdem aber halt chronisch auftreten.
Sie verlieren dann ihre Bedeutung. Das heißt, ein akuter Schmerz, Hammer auf den Daumen, geht ein Signal ins Gehirn und sagt, der hat es jetzt eben da unten mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Wenn man das jetzt wiederholt in einer Versuchung mit einzelnen Zellen, dann passiert es, wenn man diesen Reiz immer öfters gibt, dass der die Nervenzelle so verändert, dass die von alleine Schmerzsignale produziert, ohne dass der Hammer noch da ist.
Wir haben gerade mit Dagi gesprochen, da möchte ich gerade nochmal Bezug drauf nehmen. Die hatte schon im Kindergarten Migräne, das wurde aber nicht erkannt. Hätte man der eigentlich helfen können? Ist das irgendwie einfach nur so untergegangen oder ist das auch ein grob fahrlässiger Fehler für ihre Zukunft?
Unsere Auffassung zu bestimmten Krankheiten ändert sich und wir wissen erst seit vielleicht 2-3 Jahrzehnten oder haben die Vermutung damals gehabt, dass auch kleine Kinder schon Migräne bekommen können. Und man hat bei den Kindern das aber früher nicht so benannt, weil die haben sich ja nicht wie Erwachsene verhalten und haben gesagt, oh, ich habe hier so einen pulsierenden Kopfschmerz und der verstärkt sich bei körperlicher Aktivität, sondern die haben sich hingelegt, haben sich zurückgezogen, sind schlafen gegangen, snuseln und sind dann nach 2-3 Stunden wiedergekommen und dann ging es ihm besser. Oder die haben sich übergeben und dann hat man gedacht, na, die vertragen das Essen da nicht, was die kochen und so. Und heute wissen wir, dass das aber andere Symptome für dieselbe Sache ist, sind. Das sind also Migräneanzeichen und da können eben kleine Kinder schon drunter leiden.
Mhm. Neben Menschen Schmerzen unterschiedlich war, was ist Ihre Erfahrung?
Ja, auf alle Fälle. Erstmal kann man das selber an sich feststellen. Wenn man frisch verliebt ist, ist einem alles egal. Also da tut einem nichts weh, dann schwebt man auf Wolke 7. Das Gehirn ist voller körpereigener Morphine und übrigens auch Cannabinoide. Und man ist damit total happy und glücklich. Wenn wir jetzt zum Beispiel depressiv sind, also unglücklich verliebt, dann tut uns alles weh. Und Schmerz ist immer ein Begriff für den ganzen Körper, für Körper, Geist und Seele, weil man das nicht trennen kann.
Wenn man jetzt nicht gerade mit dem Hammer auf den Daumen gehauen bekommt, dann ist der Schmerz, den viele Leute, auch gerade jüngere Menschen, begegnen ja häufig auch Katerschmerz nach Alkohol über Konsum. Wie stehen Sie denn dazu, danach Pillen drauf zu schmeißen, zum Beispiel ein Ibuprofen?
Naja, das Ibuprofen selber ist jetzt gehört nicht zu den harmlosen Schmerzmitteln, wenn man sich das so mal anguckt, was das machen kann. Aber es wird natürlich als solches verkauft und auch genommen, ist das am häufigsten eingesetzte Schmerzmittel der unteren, einfachen Reihe, sagen wir so. Und natürlich soll man Schmerz nicht erleiden oder ertragen müssen. Da kann man auch mal so eine Pille nehmen. Wenn man sich mal abends mit der Erdbeerbowle ein bisschen vergriffen hat, dann ist es ja auch probat, sowas zu machen. Aber wenn das jetzt häufiger wird, dann sollte man seinen Lebensstil überdenken, ob der wirklich gesund ist.
Schmerzen gibt es ja eigentlich, also seit es den Mensch gibt, aber kann es sein, dass es derzeit einen Trend gibt, dass es sowas wie eine geringe Akzeptanz von Schmerzen gibt? Gibt es zum Beispiel deshalb vielleicht auch mehr Schmerzmittelkonsum oder liegt es eher daran, dass man Schmerzmittel auch gut verkaufen kann, dass es eine Industrie gibt, die ja, sich da stark
wunderbar
macht?
Der letzte Fakt gefällt mir natürlich am besten, weil das wird ja auch beworben. Überall in der Laienpresse, im Fernsehen gibt es die Clips und jetzt mal nimmt man da eine Tablette, ist der Schmerz wieder weg. Das entspricht doch so unserer Mentalität. Wenn man Kopfschmerzen sieht, die mit Nackenschmerzen einhergehen, die sind häufig durch Stress, durch Ärger, Spannung im Beruf, also Zwangshaltung vom Computer hocken und das schaffst du jetzt noch, so Durchhalteparolen und dann nimmt man halt ein Hilfsmittel, weil man leistungsfähig bleiben will. Aber die Werbung macht es auch leicht, weil man denkt, naja, Klein, guck mal, dann nimmst du die Tablette, da weißt du, was drin ist, das weißt du in der Bockwurst nicht, also ist es vielleicht auch ungefährlicher und das ist eine Mentalität, die so eine Gesellschaft erzeugt.
Wenn man keine Schmerzmittel nehmen will, was ließe sich denn da alternativ tun?
Das Wichtigste ist natürlich, am Lebensstil zu arbeiten und herauszufinden, was führt dazu, dass ich jetzt Kopfschmerzen habe. Also der junge Mann, der jeden Sonntag früh nach dem Club frühe Kopfschmerzen hat, der kann sich überlegen, was er da aufnimmt, was die Kopfschmerzen auslöst. Oder vielleicht hat er tatsächlich eine Migräne, die diesen Nachtschlaf, dieses Defizit dann die Migräne fördert und das auslöst. Also das Beste ist, von den Sachen lernen, was man vermeiden kann.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wer Schmerzen hat, der kann Schmerzmittel nehmen. Im Idealfall sind danach die Schmerzen weg. Aber was anderes kann bleiben. Schmerzmittel können süchtig machen. Das gilt besonders für Opiate und chemisch ähnliche Substanzen. Die werden Opioide genannt. Opioide, die fallen in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz, sind also nicht so leicht zu bekommen. Das ist aber in den USA ganz anders. Da sind Abhängigkeit und Missbrauch zu einem großen Problem geworden. Einem riesigen Problem. Martin Ganselmeier, unser Korrespondent in Washington. Wie kommt es zu so krassen Ausmaßen? Werden Opioide einfach so verschrieben in den USA?
Ja, lange war das nicht so, sondern lange hat man gesagt, Vorsicht, gerade mit Opioiden, da besteht eine Gefahr, abhängig zu werden. In den 90er Jahren änderte sich das radikal. Und damals hat man gesagt, Mensch, die Menschen haben Schmerzen, gerade bei Rückenschmerzen und so, und wir lassen sie mit diesen Schmerzen allein. Das heißt, es kam zu einer anderen Philosophie und die war durchaus gut gemeint. Wir müssen den Patienten stärker entgegenkommen. Und da kam eben der Hersteller Purdue auf den Markt mit einem Mittel, Oxycontin hieß das. Das war Mitte der 90er Jahre. Und das ist sehr, sehr begehrt und sehr offensiv vermarktet worden und der Hersteller hat nicht wirklich darüber aufgeklärt, wie sehr dieses abhängig macht. Denn dieses Mittel besteht praktisch aus Opioiden.
Mhm. Gut gemeint, möglicherweise, aber es ist tatsächlich ja auch so, dass da falsch informiert wurde und man kann damit eine Menge Geld verdienen.
Absolut. Für den Konzern Purdue, die Familie Sackler, die man auch als Kunstmäzen kennt, die steckt dahinter, die haben damit wahnsinnig viel Geld verdient, mehrere Milliarden. Und im Übrigen, seitdem man weiß, dass das Ganze eine ernstzunehmende Sucht ist, hat der Konzern Purdue auch ein Gegenmittel auf den Markt gebracht. Das heißt, wenn man jetzt es zuspitzen würde, müsste man sagen, der Konzern Purdue hat sehr viel Geld damit verdient, die Menschen hier in den USA süchtig zu machen. Und er verdient jetzt sehr viel Geld damit, ein Mittel auf den Markt zu bringen, das sie sozusagen rettet, dass sie nicht sterben.
Werben denn die Hersteller auch für Opioide? Immer noch auch?
Ja, in den USA darf für Medikamente geworben werden. Die Opioide, da ist man vorsichtiger geworden, beziehungsweise es muss jetzt stärker darauf hingewiesen werden, dass diese Opioide möglicherweise süchtig machen. Viele Jahre ist das absolut unterschätzt worden und es gibt viele Ärzte, die jetzt auch offensiv rausgehen und sagen, auch wir sind da im Prinzip betrogen worden, auch wir wussten nicht genau, wie gefährlich die sind und als wir das gesagt haben, war es oft zu spät und die Patienten haben gesagt, aber ihr habt mir die immer verschrieben, warum jetzt nicht mehr, ich brauche das und da war die Sucht schon da und man muss sagen, an dem Punkt, als die Ärzte dann gemerkt haben, wie gefährlich das ist und weniger verschrieben haben, da kamen dann Drogenhändler, die Heroin angeboten haben, zu einem Spottpreis. Man kriegt hier in Amerika für $10 Heroin. Das ist billiger als jedes Medikament, sodass auch viele Amerikaner, die schmerzmittelabhängig waren, dann auf Heroin umgestiegen sind.
Gibt es Zahlen darüber, wie viele US-Bürger süchtig sind nach den Opioiden?
Das sind ganz bittere Zahlen. Die Abhängigkeit wird in die Hunderttausende geschätzt. An den Todeszahlen merkt man, wie dramatisch das ist. 2017, also im vergangenen Jahr, sind 72.000 Amerikaner an Opioidsucht oder Heroinsucht gestorben. Das sind über 140 Amerikaner pro Tag. Und wenn man das mal vergleicht mit der Immunschwächekrankheit AIDS, im schlimmsten AIDS-Jahr 1995 war es nur die Hälfte der Toten. Also das Ganze hat ein Ausmaß angenommen, das doppelt so schlimm ist wie AIDS zu den schlimmsten Zeiten.
Das hat sicherlich auch volkswirtschaftliche Folgen.
Absolut. Es gibt ganze Gemeinden, vor allem hier im Nordosten Amerikas, in den Neuengland-Staaten ist es sehr verbreitet. Trifft im Übrigen jede soziale Schicht. Also man kann nicht sagen, das sind nur die Armen, die betroffen sind. Es trifft quer durch alle Schichten. Weiß, schwarz, alle sind betroffen. Und natürlich die Ausfälle bei der Arbeit. Ganz schlimm finde ich persönlich, es sind oft Eltern betroffen und die Kinder verwahrlosen wirklich. Und es gibt zu wenige Möglichkeiten, die Kinder unterzubringen. Es gibt eine dramatische Unterversorgung mit Therapieplätzen. Eigentlich gehören diese Menschen in Therapie und da fehlt es. Und das muss man auch der Trump-Regierung zum Vorwurf machen, die zwar sagt, wir tun mehr, aber wirklich Geld geben sie nicht. Stattdessen hat Trump mal überlegt, die Todesstrafe für Drogenhändler einzuführen und er hat China die Schuld gegeben. Mhm. Also da wird viel auf Nebenschauplätzen agiert. In Wirklichkeit braucht es viel, viel mehr Therapieplätze.
Trump hat aber vor einem Jahr den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Gibt es denn jetzt zumindest Ideen, neben der Todesstrafe für Drogendealer, wie diesem Problem beizukommen wäre?
Ja, das Problem ist, man kann den nationalen Notstand ausrufen, aber wenn das nicht unterfüttert wird durch wirklich viel Geld, was man dann auch reinsteckt, um diesen Notstand zu beseitigen, dann wirkt das wie hohles Geschwätz. Und das ist leider das Problem. Ich glaube schon, das Bewusstsein ist da, allein es fehlt noch wirklich das Geld, was man in die Hand nimmt, um diese Volkssucht, muss man fast schon sagen, wieder in den Griff zu bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Schmerzmittel können süchtig machen und das kann dramatische Folgen haben. Gerade sprachen wir hier bei Ab 21 über die Krise, die Opioide, ein bestimmter Typus Schmerzmittel, in den USA ausgelöst haben. Aber geht es auch bei uns? Winfried Häuser ist Schmerzmediziner und hat mit der Deutschen Schmerzgesellschaft eine Leitlinie für Opioidtherapie geschrieben. Ich wollte von ihm wissen, wäre so eine Opioid-Suchtkrise wie in den USA auch in Deutschland möglich?
Nein, weil in Deutschland Ärzte viel verantwortungsvoller und kritischer mit Opioiden umgehen, insbesondere wenn es um Opioidtherapie bei nicht krebsbedingten Schmerzen geht. Zum anderen ist auch die Haltung von Patienten in Deutschland eine ganz andere als in den USA, wo die Patienten teilweise sehr fordernd sind und wo auch diese Vorstellung, dass mehr und stärker auch mehr gegen Schmerzen hilft, viel verbreitet ist als in Deutschland.
Das ist tatsächlich ein Kulturunterschied, ja?
Das ist ein großer Kulturunterschied. In Amerika ist halt eben vieles big, auch die Anspruchshaltung und auch die Dosen von Medikamenten, die verschrieben werden. Und zum anderen sind die Gesundheitssysteme extrem unterschiedlich. In Deutschland haben Patienten mit chronischen Schmerzen sehr viele Möglichkeiten auch für eine nicht-medikamentöse Schmerztherapie, zum Beispiel Physiotherapie, Psychotherapie, die auch dann als sogenannte multimodale Schmerztherapie in stationären, halbstationären Einrichtungen angeboten wird. Das gibt es ja in den USA gar nicht. Das ist alles sehr viel mehr medikalisiert.
Wenn man sich diesen Fall USA anguckt, dann hat man den Eindruck, dass die Pharmaindustrie da einen ganz erheblichen Anteil hatte daran, dass letztendlich es dazu gekommen ist, ja, was jetzt gekommen ist. Ist man da auch in Deutschland vorgefeit? Das gab ja regelrechte Kampagnen, die Opioide quasi enttabuisiert haben in der Verschreibung.
Also diese aggressive Vermarktung von Medikamenten ist in Deutschland rein rechtlich, also zum Beispiel durch Werbung, wie das in den USA erfolgt, das ist in Deutschland gar nicht möglich.
Gut, das ist ja eindeutig. Wenn wir dann aber die Schmerzmittel im Ganzen in Deutschland betrachten, sollte uns da Sorgen machen, dass 70% der am Markt vorhandenen Schmerzpillen in Deutschland ohne Rezept erhältlich sind?
Das ist in der Tat ein großes Problem und auch bezüglich der möglichen Schädigungen ein größeres Problem als wahrscheinlich die der Opioide. Dass zum Beispiel Paracetamol und Ibuprofen in gewissen Dosen sind ja frei verkäuflich erhältlich. Und es gibt viele Patienten, die das halt eben eigenständig nehmen. Und wenn wir auch mal die Daten aus Deutschland ansehen, mit welchen Komplikationen von Schmerzmitteln Patienten im Krankenhaus landen und sterben, ja, dann sind das in Deutschland nicht die Opioide, sondern sind das zum Beispiel die teilweise freiverkäuflichen Rheumamittel, wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac, die halt eben dann zu den Blutungen aus Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren oder zu den Nierenversagen führen.
Also hat Deutschland da vielleicht eine ganz andere Krise, die sich anbahnt? Oder ist das zu hoch gefasst?
Also eine Krise nicht. Also diese Nebenwirkungen der klassischen Schmerzmittel, die sind ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten bekannt. Und wenn wir zum Beispiel auch die Statistiken sehen, wenn ein Patient mit irgendwelchen Blutungen aus Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren kommt, gibt es da keinen Anstieg in den letzten Jahren in Deutschland. Das ist aber ein konstantes Problem.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wenn sich Schmerzen so auswachsen, dass sie chronisch werden, dann wird es richtig fies, also noch fieser. Die Ursache der Schmerzen tritt in den Hintergrund. Durch das Schmerzgedächtnis vervielfältigt sich der Schmerz und dann müssen Schmerztherapeuten ran. Ute Friedrichs, die ist Schmerztherapeutin und leitet die stationäre multimodale Schmerztherapie an den DRK-Kliniken in Berlin, Westend. Ich habe sie vor der Sendung gesprochen und zunächst einmal gefragt, was in dem Zusammenhang multimodales Behandeln denn bedeutet.
Multimodal heißt nichts anderes, als dass das unterschiedliche Bausteine sind, aus denen die Therapie besteht. Und jeder einzelne Baustein alleine würde noch nichts bringen wahrscheinlich bei Patienten, die schon über so viele Jahre krank sind. Aber viele Bausteine gemeinsam bringen dann den Patienten in die richtige Richtung, nämlich dass er schmerzfreier wird.
Und was sind das für Bausteine?
Das sind unterschiedliche Therapeuten, also wir haben Physiotherapeuten, wir haben Kunsttherapeuten, oft wird auch mit Musiktherapeuten gearbeitet, Psychologinnen oder Ärzte für psychosomatische Medizin sind oft Teil des Teams. Bei uns sind das Psychologinnen, es sind Ärzte, so wie ich, es sind die Krankenschwestern, es ist eine Schmerzschwester, eine sogenannte Pain Nurse, also ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen, die dann für den Patienten jeweils einen individuellen Stundenplan zusammenstellen.
Weil er individuell mit individuellen Schwerpunkten auch betreut werden muss oder machen Sie grundsätzlich immer einen ganz breiten Angang als Therapie?
Also wir machen einen allgemeinen Angang, das heißt, es gibt schon einen allgemeinen Stundenplan, aber es gibt Patienten, die brauchen mehr Einzelphysiotherapie, manche brauchen Gangschulung, manche brauchen ergotherapeutische Hilfe, sowie Rheumapatienten, die durch ihre Erkrankung nicht gut greifen können. Manchmal müssen Hilfsmittel beantragt werden, manchmal muss der Sozialdienst mit dazukommen. Also das ist einfach, da gucken wir schon auch die speziellen Probleme von den Patienten zu behandeln.
Vielleicht können Sie mal als Beispiel nennen, was kommen denn so für Menschen, was kommen für Geschichten zu Ihnen?
Auch die Geschichten sind lang, es sind immer dicke Akten und das ist eigentlich unsere erste Aufgabe, die Patienten einmal zu sichten und zu ordnen, so nennen wir das immer, weil die oft 15, 20 Jahre Krankheitsgeschichte haben und das manchmal gar nicht so leicht ist, da durchzublicken, was ist schon an Therapien passiert, was muss man vielleicht nochmal wiederholen, was ist richtig gemacht worden, was kann man vielleicht anders machen, hatten sie alternative Ansätze, wir machen zum Beispiel viel Akupunktur, schröpfen die Patienten, machen an manchen Stellen auch mit der Naturheilkunde weiter, wo vielleicht die Schulmedizin nicht so richtig geholfen hat, also da sind ganz unterschiedliche Sachen, nach denen wir uns dann diese Unterlagen angucken. Und häufige Patienten sind Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Das ist einfach der größte Teil unserer Patienten. Aber es gibt auch Patienten mit chronischen Kopfschmerzen. Es gibt aber auch Patienten, die haben so rein anatomisch vielleicht nicht fassbaren Grund für die Schmerzen, weil die Ursache in der Seele liegt. Also, dass sie eine Depression haben und sich das dann halt auch als Schmerz zeigen kann.
Sie arbeiten auch mit Kunst und Musik. Das wäre dann in diesem Fall was, was greifen würde, dass Menschen sich da einfach selber finden oder verlieren oder je nachdem, was sie gerade brauchen?
Es geht viel darum, dass Patienten das Gefühl für sich und ihren Körper verloren haben und auch das Vertrauen in ihren eigenen Körper. Und dass, wenn man so unterschiedliche Fähigkeiten in Patienten anspricht, dass die dann halt auch wieder zu sich selber ein bisschen finden. Also wir machen Achtsamkeitstraining, Entspannungstherapie ist ein großer Anteil bei uns auch, dass sie unterschiedliche Arten auch der Entspannung lernen, einfach, dass sie sich selber aus Schmerzkrisen auch rausholen können.
Sie haben angesprochen, die Menschen kommen meistens mit einer langen Geschichte zu Ihnen. Inwiefern spielt denn eine Rolle, dass sie eventuell auch schon falsch oder nicht ausreichend schmerzbetreut worden sind?
Ja, natürlich gibt es auch schon mal Missverständnis oder Fehler, also das, was Falsches behandelt worden ist. Aber oft ist einfach noch nicht die komplette Palette ausprobiert worden. Wir fangen bei vielen Patienten an mit einer Cannabis-Therapie und können dadurch Opiate reduzieren. Manchmal sind es Koanergetika, also Nervenschmerzmittel, die so bei Zahnschmerzen nicht helfen würden, aber bei chronischen Schmerzen helfen sie schon. Die sind oft nicht hoch genug dosiert worden oder noch gar nicht ausprobiert worden. So Sachen starten wir dann während der stationären Therapie.
Aber das denken sich ja die Patienten in der Regel nicht aus. aus, was sie sich da in welcher Dosis einwerfen, sondern da wurden die falsch beraten oder sagen wir mal, ich unterstelle jetzt mal, ein bisschen unaufmerksam vom Gesundheitssystem betrachtet.
Ach, das kann man so nicht sagen, sondern jeder ist halt auf sein Fach spezialisiert und ein Orthopäde sieht vielleicht die Knochen mehr, der Neurologe sieht viel die Nerven und das sind natürlich Patienten, die auch sehr umfangreich sind und die in so einer knappen Sprechstunde, also da hat man einfach nur ein paar Minuten Zeit pro Patient, die komplett zu erfassen, das ist einfach auch nicht möglich. Das ist ein Fehler im Gesundheitssystem, aber ehrlich gesagt nicht unbedingt von den einzelnen Ärzten. Das sind natürlich auch Patienten, die ja kompliziert sind, die auch psychisch kompliziert sind, die viel Zeit brauchen und die auch viel Arzthopping machen. Wenn das eine ihnen nicht gefällt, dann suchen sie sich den nächsten Arzt. Das ist wirklich auch nicht banal, die so zu begreifen. Wir brauchen bis zu 3 Stunden im Assessment, um die uns das erste Mal anzugucken.
Wie kann ich mir das vorstellen? Warum brauchen Sie die über 3 Stunden? Weil Sie sie so differenziert betrachten.
Genau, wir machen das in einer prästationären algesiologischen Begutachtung, so heißt das bei uns. Also wir gucken die uns in 3 Fachrichtungen an. Das heißt, erst hat der Arzt eine gute Stunde Zeit. Das ist eine ausführliche Anamnese, also Erfragen der Krankengeschichte. Und dann geht es auch um die körperliche Untersuchung. Danach kommt die Psychologin, die dann halt den psychotherapeutischen Bereich abklopft, die Lebensgeschichte und auch vielleicht Belastungsfaktoren. Und dann kommt unsere Physiotherapeutin, die Patienten dann nochmal funktionell untersucht und auch versucht rauszufinden, wo liegt der Knackpunkt, wo liegen wir, unser Behandlungsschwerpunkt. Und gemeinsam erstellen wir dann die Indikation, sollen die kommen, ja oder nein, haben sie einen Grund, ist es berechtigt, können wir denen helfen und dann auch, was machen wir mit denen?
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Köln. Die YouTuberin Bianca Klaassen, besser bekannt als Bibi, ist Mutter geworden. Unser kleiner Schatz ist da, verkündete die 25-Jährige heute auf Instagram. Ich finde keine Worte für das Gefühl, ihn in den Armen zu halten. Ich bin die weltglücklichste Mama. Es habe Probleme bei der Geburt gegeben, schreibt Bibi weiter. Mir geht es auch schon ein bisschen besser. Es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt, aber das ist jetzt zweitrangig. Die YouTube-Stars Bianca und Julian Klaassen, beide 25, hatten sich erst im September das Ja-Wort gegeben. Julian, du hast Großartiges die letzten Tage geleistet, schrieb Bibi nun auf Instagram. Ein Foto von der Hand des Babys bekam innerhalb weniger Stunden mehr als 500.000 Likes. Ob der kleine Schatz ein Junge oder ein Mädchen ist und welchen Namen das Baby bekommen soll, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.